Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler, herzlich willkommen. Im geregelten Heiratsmarkt der französischen Feudalaristokratie, also im 18. Jahrhundert, da wurde erstmal ein Gemälde der Braut gemacht und begutachtet, bevor geehelicht wurde. Und dazu musste man ein Porträt der Versprochenen anfertigen. Instagram gab es noch nicht. Dafür gab es Geheimnisse. Die Braut, um die es jetzt gleich gehen wird, die hat so ihre Gründe, sich nicht malen zu lassen. Das ist die Vorgeschichte des Kinofilms Porträt einer jungen Frau in Flammen von Céline Sciamma. Marianne soll Eloise malen.
Well, I wanted to tell a love story. Love being born, the rise of desire and a love that will flourish, but also the memory of a love story. What's left of a love when it's over, the dynamic of love through time.
Regisseurin Céline Sciamma wollte einen Liebesfilm drehen über das Erwachen des Begehrens, das Aufblühen und Verschwinden einer Liebe und die Frage, was bleibt dann? Der Kostüm- und Historienfilm spielt an der bretonischen Küste so um 1770 und hat im Kern eigentlich nur drei Darstellerinnen. Die Malerin soll im Geheimen ein Porträt anfertigen.
Eloise?
Hm?
Ich muss Ihnen etwas sagen. Ich bin Malerin. Ich bin hier, um sie zu malen. Ich habe gestern ihr Porträt beendet.
Von vielen Blättern wurde dieser Film gefeiert, als ein Film über weibliche Ästhetik erzählt. Da erzählt er doch vom Unmöglichen. An unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus die Frage, was sind das, Frau Nikodemus, für Unmöglichkeiten, von denen dieser Film erzählt?
Na, Sie haben es ja eben schon angedeutet. Es geht ja zunächst mal um ein unmögliches Porträt. Sie haben es ja gesagt, Eloise, die junge Aristokratin, gespielt von Adèle Haenel, die will auf keinen Fall verkuppelt oder auch gemalt werden. Sie verweigert sich dem Modellstehen. Jetzt muss Marianne, die Malerin, das offiziell halt so als Spaziergängerin sie begleiten. Und dieses unmögliche Porträt muss halt aus dem Gedächtnis entstehen. Und wir sehen jetzt dann abends Marianne, wie sie Skizzen macht und aus dem anatomischen Blick dieser Malerin und einem Modell, das diesen Blick eben anders erwidert, entsteht eben eine Liebe und die kann unmöglich gelebt werden, eine weitere Unmöglichkeit, jedenfalls nach sozialen oder gesellschaftlichen Parametern. Und man muss aber auch sagen, aus allen Unmöglichkeiten entstehen in diesem Film immer wieder Möglichkeiten von großer Dramatik und Sprengkraft.
Also nehmen wir mal Ross und Reiter. Es entsteht eine Liebe zwischen Frauen am Ende des 18. Jahrhunderts, die so damals nicht möglich war.
Absolut nicht. Und das Interessante ist ja, dass sie nicht nur nicht möglich war, sondern diese beiden Frauen haben überhaupt keinen Begriff von ihrer Liebe. Es gibt ja überhaupt keinen Begriff von lesbischer Sexualität. Und sie müssen dann eben ganz unbeschrittene Wege gehen. Und das ist das Ergreifende an diesem Film letztlich. Wir haben keine Chance, aber nutzen wir sie irgendwie.
Es geht, Sie haben es schon angedeutet, um Blicke, um das Begehren des Blicks, um verstohlene Blicke, um ungemalte Bilder, aber es geht auch noch um etwas mehr, nämlich um unterbliebene Karrieren von Malerinnen.
Na, man muss sagen, Marianne ist ja schon mal Malerin geworden und das ist ja in dieser Zeit, 1770, nicht selbstverständlich. Und es geht vielleicht eher um eine Malerin, die zu sich selbst und zu ihrem Beruf erst richtig finden muss, weil nämlich Marianne irgendwann begreift, dass sie nur dann ein wahrhaftiges Porträt von Eloise malen kann, von dieser widerspenstigen Porträtierten, wenn sie eben in ihren Blick sich selbst und dann auch ihr erwachendes Begehren mit einbringt. Und ja, wenn sie die Konvention und auch die Porträtmode dieser Zeit verlässt. Ob sie Karriere machen wird, das wissen wir nicht, das lässt der Film offen. Aber immerhin ein kurzer Prolog zeigt, dass Marianne Schülerinnen diese Wahrhaftigkeit des Blickes beibringen wird, dass es also irgendwie weitergehen wird.
Jetzt schauen wir uns also diesen Film im Jahr 2019 über das vorrevolutionäre Frankreich an. Bildschön, muss man sagen, ist allen natürlich aufgefallen in jeder Hinsicht. Ist das zu kurz gesprungen, wenn ich sage, das ist ein Film über Diversität und queere Verhältnisse?
Ich glaube, es ist ein bisschen zu kurz gegriffen, weil das Überstülpen oder die Anwendung von solchen Begriffen ist ja eine Enthistorisierung, bedeutet das, die eben nicht so viel weiterführt. Wenn man eben Marianne und Eloise begreifen will, dann muss man ja sehen, wie weit sie von solchen Begriffen noch entfernt sind. Ja, von eben einem Begriff, wie ich eben meinte, ihrer Sexualität, weil sie eben keine Vorbilder, keine Codes haben, keinen Namen für ihr Begehren und weil sie diese unbeschrittenen Wege, aber irgendwann wird es ihnen gelingen, die zu gehen. Und das ist eben das Schöne. Und zwar in einem historischen Sinne, der dann wieder utopisch ist.
Sind Sie als Filmkritikerin auf Ihre Kosten gekommen, wenn mal wieder ein Film über das Entstehen von Bildern entsteht?
Ja, das lieben ja Filmkritiker, wenn das Kino über sich selbst nachdenkt, einerseits. Aber wir sehen auch in einem ganz universellen Sinne, finde ich, wie hier eine Regisseurin, Céline Sciamma, in einem Film über den Akt der Repräsentation nachdenkt. Und ich musste auch an Jean-Luc Godard denken, den großen französischen Regisseur. Der hat ja mal gesagt, dass dass Repräsentation immer auch ein Akt der Gewalt gegenüber den Repräsentierten ist. Und das muss eben auch die Malerin hier im Film erfahren. Jemandem heimlich sein Porträt zu stehlen, ist ein Akt der Gewalt. Und aus dem entsteht ja im Film wieder eine große Liebe, eine andere oder einvernehmliche Repräsentation. Und natürlich verändert das auch unseren Blick. Wir sehen plötzlich auch, wie Bilder hier aufgebaut sind. Oder wir erleben, wie die Spaziergänge von Marianne und Eloise, ja, wie die sich eigentlich so einer klassischen Landschaftsmalerei angleichen.
Ein emanzipatorischer Film?
Sagen wir mal über die Emanzipation des Blickes. Also ein kurzes Beispiel, ohne zu viel zu verraten. Einmal wird Marianne einer jungen Dienstbotin Sophie bei einer Abtreibung beistehen. Und später wird sie den Eingriff auch malen als Ereignis. Und das ist natürlich in einem soziologischen Sinne, ist es ein weiblicher Blick ohne Emanzipation von den Konventionen der Zeit, ganz klar.
Ein Film aber auch zum Träumen, ne?
Ich würde sagen, die beiden erleben ihre Liebe als realen Traum. Und das ist zutiefst berührend. Und ich würde möglichst vielen Leuten wünschen, dass sie diesen Film sehen.
Das sagt Katja Nikodemus über das Porträt einer jungen Frau in Flammen. Ein Film, es ist vielleicht kitschig gesagt, aber es geht um brennende Leidenschaften. Ja. Wir machen mit der Bühne weiter und wechseln nach Frankreich. Es ist der große, eher ist der große französische Klassiker schlechthin. Die Tragödien von Jean Racine. Sie sind für die Franzosen ja Sprachheiligtümer. Neben seiner Phèdre ist das Drama Bajazet zugegebenermaßen auch in Frankreich eher ein unbekanntes Drama. Es kommt im Dekor des Istanbuler Serais der osmanischen Zeit daher. Eine Tragödie um Liebesintrigen und Machtspiele. Erzählt um Bajazet, den Bruder des kriegsbedingt abwesenden, grausamen Sultans. Und er wird begehrt von der Sultanin Roxane und geliebt von Athalide. Das ist so eine typisch barocke Gefühlsverwirrung im damals modischen orientalischen Gewand. Regisseur und Theaterberserker ist Frank Castorf. Und der verschränkt diese Geschichte mit Antonin Artaud's »Das Theater und die Pest«. Bajazet ist Castorfs zweite Inszenierung in französischer Sprache und die geht jetzt auf Tournee in Frankreich, Italien, Spanien und Portugal. Und der Kollege Eberhard Spreng sah das alles in Lausanne.
Bajazet soll auf den Thron gehoben werden und den kriegsbedingt abwesenden Sultan ersetzen. So will es die Politik, die der Großwesir Akoma betreibt. Bajazet soll aber gleichzeitig auch der neue Mann der Sultanin werden. So will es Roxane, erste Dame im Serail und Interimsherrscherin. Und er soll sterben, so will es ein Befehl des abwesenden, grausamen Sultans Amora. Und verliebt ist Bajazet in Athalide, aber wenn das rauskommt, ist sowieso alles verloren.
Ja. Tout est fini.
Anders als in den drei bekannten Tragödien, in denen Racine Frauenfiguren zu Titelheldinnen machte, gemeint sind natürlich Phèdre, Bérénice und Andromaque, muss das französische Publikum den Alexandrinern dieses Stücks nicht mit der heiligen Langeweile lauschen, die Racines Theatergottesdienste normalerweise begleitet. Hier geht es zur Sache. Und was den zaudernden Figuren in der Folgeszene zustoßen wird, weiß man nicht im Voraus. Racine hat hier diese spezielle Mischung aus Politik, Machtgier und Eros, wie sie am Hof Ludwig des 14. herrschte, ins orientalisierende Gewand des osmanischen Serail gekleidet. Castorf macht sich zu Beginn einer mit 4 Stunden geradezu schlanken Inszenierung eine Freude daraus, ironisch eine Tausend-und-eine-Nacht-Ästhetik vorzuführen, in der die beiden Protagonistinnen für jede Szene in einem anderen Glitzerkleidchen auftreten. Das Dekor auf ansonsten leerer schwarzer Bühne besteht aus einem blauen Zelt mit kuriosem, an den Kopfteil einer Burka erinnerndem Design. Darinnen ein bunt besticktes Haremsinterieur. Hinter einem großen Prospekt mit osmanischem Herrscherporträt verbirgt sich eine schäbige Küche. Beide Innenräume erschließt die grandiose Kamera des Andreas Deinert. Wie sich hier Theaterbühne und Videobild ineinander verschränken, wie sich Spielrhythmus, Alexandriner, Atem, Schreie und Musik zu einem opernhaften Klanggeschehen verdichten, ist atemberaubend. Der erste 2,5-stündige Teil vor der Pause lädt ein zu einer meditativen Versenkung in ein hochsuggestives Theater mit exzellenten Akteuren.
Que le Serail soit désormais fermé. Et que tout rentre ici dans l'ordre.
Jeanne Balibar als Sultanin Roxane. Zunächst hinterlistiger Machtmensch, dann Abbild eines Verfalls in gnadenlosem Wahn. Claire Sermon spielt eine aufgescheuchte Prinzessin aus dem Morgenland. Jean-Damien Barbin, manchmal etwas chargierend, in der Verkörperung eines philosophisch verstörten Bajazet. wie Athalie in Großaufnahme vor einem Spiegel ihren Liebeskummer performt und sich in ihrer Verzweiflung narzisstisch selbst bewundert und wie sie dabei dem Glas so nahe kommt, dass sich ihr Lippenstift am Spiegel abreibt, ist ein grandioses Bild für eines der Themen des Abends. Der Racine-Mensch kann nie sicher sein, ob seine Verzweiflung über den anderen nicht einfach nur Begeisterung ist, am eigenen emotionalen Wahn. Frank Castorf montiert Racine mit Texten vor allem von Antonin Artaud. Das leuchtet ein. Denn wo Racine die überdrehte Gefühlswelt seiner Figuren soeben noch in der Sprachordnung des Alexandriners bändigt, entlässt Artaud seine Theaterfiguren in die physische Erfahrung von Entgrenzung, Wahn und Krankheit. Ihn interessiert die physiologische Wirklichkeit hinter der Emotion, das Somatische am Bühnengeschehen. Racine und Artaud als Brüder im Geiste und Gegner in der Form und Castorf, der diese Spannung im Wechsel von Groteskem und Sublimem ausagieren lässt. Das funktioniert mit französischen Akteuren besonders gut, weil sie, ihr Theater und die Kultur in Frankreich noch ein stabileres Verhältnis zu Anmut, Charme, Grazie und Schönheit haben. Die Fallhöhe in Castorfsche Abgründe ist da viel größer als in Deutschland, wo das Groteske und Hässliche schon längst den Mainstream erobert haben. Am Ende aber lässt Castorf in seiner Ideenreise noch eine ganz andere französische Stimme hören. Barockphilosoph Blaise Pascal geißelt da die Unterhaltungssucht des Menschen, seine Begeisterung fürs Tumultuöse, seine Unfähigkeit zur Seelenruhe. Racines Liebesrasende müssen sich das stumm und reglos anhören. Frank Castorf ist nun definitiv in seiner klassischen Phase angekommen. Die Dekonstruktion führt in die Schöpfung neuer Ordnungssysteme.
Sagt Eberhard Spreng. Einfühlung, Empathie ist wählerisch. Ein verhungertes Eisbärenjunges macht nun mal mehr Eindruck als Tabellen und Statistiken von schmelzendem Arktiseis. Wie kriegt man nun die globale Temperaturkurve und die Erregungskurve des Publikums zusammen? Welche Wege gibt es, um von der Erderwärmung und den daraus resultierenden Umweltkatastrophen auf eine mehr sinnliche Art und Weise zu berichten? Das haben sich Theaterleute gefragt. Darüber wurde gestern Abend in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin diskutiert. Klima trifft Theater zur theatralen Erzählbarkeit der Klimakrise. Also, Theaterleute aus ganz Deutschland waren angereist, sprachen über sehr verschiedene Projekte und Oliver Kranz hat da zugehört.
Das ist unsere globale Temperaturkurve. Das da ist unsere Emission. Also, wie viel Gigatonnen CO2 stoßen die Menschen nach wie vor aus, seitdem es anfing klar zu werden, dass das so nicht geht?
Die Kurven verlaufen steil nach oben. Der Fachvortrag der Professorin Antje Boetius, die das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung leitet, lässt keine Zweifel zu. Die Erderwärmung ist nicht mehr zu stoppen, die Folgen für Natur und Klima sind jetzt schon verheerend. Das Thema ist längst auch im Theater angekommen. Ein Vorreiter war die Gruppe Rimini-Protokoll, die schon vor 5 Jahren am Hamburger Schauspielhaus eine Weltklimakonferenz inszenierte.
Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Delegation. Herzlich willkommen zur Weltklimakonferenz 2014. Sie sind nicht hier als normaler Hamburger Zuschauer in einem Theaterstück, sondern Sie sind heute Teil von 196 Delegationen in dieser Weltklimakonferenz.
Die Zuschauer mussten in der Produktion die Interessen spezifischer Länder vertreten. Sie wurden von Experten beraten, in Arbeitsgruppen eingeteilt und konnten selbst diplomatisch tätig werden, untereinander verhandeln, Allianzen bilden, Kompromisse finden. Das war ein riesiger theatraler Selbsterfahrungsparcours. Über einen ganz anderen Zugriff auf das Thema berichtete gestern Nathalie Driemeier. Sie ist als Leiterin des Festivals Odyssee Klima auf die Philippinen gereist und hat dort ein Theater besucht, das nach einem schweren Taifun Augenzeugenberichte zusammentrug.
Wichtig ist in diesem Sinne, dass bestimmte Geschichten erzählt werden, die sonst nicht erzählt werden könnten. Und diese Produktion wird bis jetzt noch gezeigt, die tourt sozusagen durch die Philippinen.
Denn auch auf den Philippinen ist es so, dass einige Regionen extrem vom Klimawandel betroffen werden, andere nur sehr wenig. Dokumentartheaterproduktionen schaffen Solidarität und ein gemeinsames Problembewusstsein. In Deutschland hat sich Tobias Rausch mit dokumentarischen Theaterproduktionen einen Namen gemacht. Er hat 1997 ein Stück über das Oder-Hochwasser herausgebracht, 2008 eine Recherche zu einer gefährlichen Situation im Kernkraftwerk Greifswald. In diesen Produktionen wurde überwiegend mit Augenzeugenberichten gearbeitet. Heute versucht Tobias Rausch, die Natur selbst zum Akteur zu machen. Am Schauspielhaus Hannover hat er gemeinsam mit der Gruppe Lunatics mehrere Stücke herausgebracht, deren Helden Pflanzen waren. In einem wurden Experimente mit Basilikum durchgeführt.
Und ganz zum Schluss haben wir die Basilikumpflanze, die wir jetzt eine Stunde lang bespielt haben, in eine Mikrowelle gestellt und den Knopf angemacht und dann innerhalb von Sekunden verwelkt die.
Genau diese Szene rief kontroverse Zuschauerreaktionen hervor. Und das findet Tobias Rausch auch mit Blick auf die Klimakrise interessant.
Vielleicht können wir doch auf der Bühne ein anderes Verhältnis zur Natur, die Natur als eben nicht nur die Kulisse für uns Menschen, sondern als Mitgeschöpf, das uns nicht egal ist. Vielleicht ist das doch irgendwie möglich.
Möglich sind auch Inszenierungen, die zugleich politische Aktionen sind. Bei der Diskussion in der Heinrich-Böll-Stiftung saß auch eine Vertreterin der Gruppe Ende Gelände auf dem Podium, die durch die Besetzung von Braunkohletagebauern auf sich aufmerksam gemacht hat. Nike Mahlhaus.
Ich glaube, was wir brauchen, sind diese ganz, ganz großen Erzählungen, das Drama. Das sind die großen Fragen, die wir ja verhandeln müssen. Und Ende Gelände schafft diese Erzählung, indem wir in die Gruben gehen, indem wir diese Bilder erzeugen. Ja, wir haben ja auch einen Antagonismus. Wir sagen, es gibt die Bösen. Die Regierung ist böse. Die Kohlekonzerne sind böse, weil sie unser Leben riskieren.
Populismus pur. Doch die Aktionsformen, die die Gruppe wählt, sind sehr theatralisch. Vielleicht lässt sich das eine oder andere ja wirklich in eine Inszenierung einbauen. Theaterzuschauer wollen berührt werden, rief Nathalie Driemeier den Diskussionsteilnehmern in der Heinrich-Böll-Stiftung zu. Ein perfektes Schlusswort.
Deshalb setze ich mich da ganz stark für ein, dass WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen einfach zusammenarbeiten. Und genau dieses Wissen sozusagen mit der Emotion verbunden wird, weil sonst kann ich auch Artikel lesen.
Ein Beitrag von Oliver Kranz war das. Ende des Monats, da wird Peter Lilienthal 90 Jahre alt. Der Drehbuchautor und Regisseur wurde als Kind einer jüdischen Mutter in Berlin geboren, floh mit ihr 1939 vor den Nazis nach Uruguay. Erst studierte er in Montevideo Kunstgeschichte, ab 1956 dann an der Hochschule der Künste in Berlin. Er zählt zu den deutschen Autorenfilmern zu Beginn der 70er Jahre. Seine Filme über Lateinamerika haben die Diskussion um die Grausamkeit der Diktaturen in Lateinamerika geprägt und poetische Bilder auch der jungen Revolution über den Atlantik getragen. Gestern übergab er sein Archiv an die Akademie der Künste. Johanan Schelliem.
Für die Präsidentin der Akademie der Künste zu Berlin ist Peter Lilienthal, der Regisseur epochaler Filme über den politisch-kulturellen Mehltau und die Rebellion in Lateinamerika, mehr als ein Zeitzeuge. Janine Meerapfel schätzt Peter Lilienthal sehr.
Eine sehr komplexe Persönlichkeit, ein sehr lebendiger, intelligenter, warmherziger Mensch, ein hochintelligenter Zeuge unserer Zeit, ein wunderbarer Freund.
Was andere als traumatische Katastrophe erlebten, wurde für den sensiblen Sohn aus bestem Hause das pure Abenteuer. Sein Vater war Drucker und im antifaschistischen Widerstand verschollen. Die Mutter war Erbin und junge Prinzessin einer Alt-Berliner Kaufhausdynastie. Von der entwürdigenden Visasuche seiner Mutter auf lateinamerikanischen Konsulaten bekam der junge Lilienthal nichts mit.
Für mich war der Klang dieser Name Uruguay, das war für mich eine Briefmarke. Eine Briefmarke und einen schönen Vogel drauf.
Die Überfahrt auf der Kap Arkona machte dem Neunjährigen bei der Äquatortaufe mit Gustav Gründgens viel Spaß. Er weiß jetzt, was er werden will. Das Hotel Brasil der Großmama wird seine neue Bühne, bevölkert von dienstbaren Geistern und depressiven Exilanten, die von vergangenem Hab und Reichtum erzählen.
Ja, ich kann alles erzählen. Da gab es einen Tellerwäscher, der sein merkwürdiges Parfum hatte. Und den habe ich eines Tages in seinem Zimmer überfallen, was ihm sehr peinlich war.
Den will ich heiraten, eröffnet Peter Lilienthal am nächsten Morgen seiner Mutter. Doch der Tellerwäscher ist weg.
Der ist am nächsten Tag verschwunden. Und mir wurde klar, dass die Entfesselung meiner Abenteuer oder Gelüste oder was weiß ich, dass das anderen schaden kann. Aber in dem Moment bin ich gar nicht drauf gekommen.
Staunend schläft Lilienthal in den Räumen, die gerade nicht vermietet sind, und genießt die Welt am Rio de la Plata als fantastisches Theater. Diese Erfahrung setzt sich fort im zerbombten West-Berlin, wo er zwei Jahre vor dem Bau der Mauer die Welt der kleinen Leute in poetischen Filmbildern festhält.
Hab einen Leierkastenfilm gemacht, den wiederum der Südwestfunk sah. Und das war dann der auslösende Moment, wo ich von Berlin nach Baden-Baden ging.
Beim Südwestfunk versteht man 1959 unter Fernsehfilmen eine Art bebildertes Hörspiel. Bis Peter Lilienthal in dem jungen Kameramann Michael Ballhaus einen Gleichgesinnten findet. Die beiden mischen das verschlafene Baden-Baden auf. Sie machen, was sie wollen. Drehen auf feuchtem Rasen und befreien die Studiokameras, auf denen Kameramänner wie kleine Affen saßen, von ihrer langen Leitung. Peter Lilienthal und der junge Ballhaus entzücken das Feuilleton. Janine Meerapfel über die künftige Sammlung Lilienthal in der Akademie der Künste.
Nun ja, das sind, ich glaube, 10.000 Blatt Drehbuchmanuskripte. Es sind Produktionsunterlagen. Da auch kann man gucken, wie entstehen solche Filme. Es sind Fotos, es sind Korrespondenzen. Da kann man sehen, mit wem er alles korrespondiert hat. Also ein enormer Fundus aus dem Leben, aber auch aus dem Wirken und Arbeiten eines bedeutenden Filmemachers sich ein Bild machen kann.
Zahlreich die Filme, die Peter Lilienthal vornehmlich mit Michael Ballhaus an seiner Seite dreht. Zahlreich die Filmpreise, die er erhält. Leise rettet er während des Putsches von General Augusto Pinochet, Antonio Skármeta und anderen das Leben. Lilienthal ist auch heute noch ein Utopist und seine Sommerakademien würde Janine Meerapfel, die Präsidentin der Akademie der Künste, die am Mittwoch das Archiv des reisenden Kinozauberers mit einer gewaltigen Retrospektive seiner Filme eröffnete, gern wiederbeleben.
Jochann Ancelli war das. Die Kulturmeldungen fehlen, Anna Kuhn hat sie.
Hans-Heinz Schneeberger, einer der prägendsten Geiger der Gegenwart. Jetzt ist er im Alter von 93 Jahren gestorben. Der gebürtige Berner lebte in Basel und unterrichtete dort 30 Jahre lang am Konservatorium. Ausgebildet wurde er bei Walter Kägi, Karl Flesch und Boris Kamensky, war 3 Jahre Konzertmeister beim NDR und blieb dann aber der Schweiz treu. Schneeberger wurde durch Kägi mit neuer Musik vertraut und führte Anfang der 50er als erster Frank Martins Violinkonzert auf. Außerdem spielte er 1958 als erster das erste Violinkonzert von Béla Bartók. Besondere Begeisterung empfand Schneeberger auch für Bachs Solosonaten und Werke von Paganini. Die Bilder, die heute im Internet aus Japan zu sehen waren, die erinnerten auf schlimme Weise an den Brand in der Kathedrale Notre-Dame. Große Flammen schlagen aus dem Dachstuhl eines Gebäudes, das war da zu sehen. Das Gebäude ist die Shuri-Burg auf der Insel Okinawa im Süden von Japan. Sie gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Durch einen Großbrand sind die Hauptgebäude der Shuri-Burg laut der Feuerwehr jetzt komplett niedergebrannt. Die Burg wurde Schätzungen zufolge seit dem 15. Jahrhundert genutzt. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie weitgehend zerstört, später aber aufwendig wieder aufgebaut. Im Jahr 2000 wurde die Burg dann in die Weltkulturerbeliste der UNESCO aufgenommen. Warum der Brand ausgebrochen ist, ist noch unklar. Ein Regierungssprecher hat aber versichert, die Regierung werde zumindest alles Notwendige unternehmen, um die Festung wieder aufzubauen. Die Liebfrauenkirche in der Innenstadt von Wernigerode wird jetzt tatsächlich zu einem Konzerthaus gemacht. Mit knapp 5 Millionen Euro wird die entwidmete Kirche erst einmal umgebaut und saniert. Ein Großteil des Geldes kommt dabei vom Land Sachsen-Anhalt und noch einmal knapp 1,5 Millionen stammen aus Spenden von der Stadt und von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung. In 3 Jahren sollen dann die ersten Konzerte in der Kirche stattfinden. Das Konzerthaus Liebfrauen soll auch ständiger Sitz des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode werden. Die Liebfrauenkirche stammt von 1755. Sie war letztes Jahr an die Kulturstiftung Wernigerode verkauft worden, die daraus eben das Konzerthaus machen will. Und zuletzt noch die Meldung: Bundesaußenminister Heiko Maas und der Künstler Anselm Kiefer werden vom Jüdischen Museum Berlin mit dem Preis für Verständigung und Toleranz ausgezeichnet. Begründung: Maas habe früh klare Worte im Kampf gegen Rechtspopulismus und Antisemitismus gefunden. Und Kiefer habe mit seinen monumentalen Arbeiten schon Ende der 60er das Schweigen der Deutschen über den Nationalsozialismus gebrochen.
Das war's von Kultur heute. Michael Köhler dankt Ihnen für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Gleich ausführlich die Nachrichten, dann wie gewohnt die Informationen am Abend. Ein Thema dort unter anderem: Das US-Repräsentantenhaus beschließt Regeln für ein Impeachment-Verfahren gegen Präsident Trump. Ihnen einen guten Abend.